Ich habe die Facharztausbildung Unfallchirurgie Orthopädie dann angefangen, nachdem das Studium dann wirklich beendet war, ist man erstmal ja Arzt und dann entscheidet man sich für eine Fachrichtung. Es sind dauernd andere Patienten, es sind komplett andere Situationen, du musst von 0 auf 100 gehen, wenn dich in der Nacht der Funk weckt. Das heißt, Leute, die dort wirklich ganz konkrete Tipps geben, welche Medikamente man nehmen soll oder so, das gehört eigentlich angezeigt und das ist eigentlich fahrlässig, ja. Früher hattest du dafür die Großfamilie und hast von der Oma Betreuung gehabt für die kleinen Kinder. Du hast von der Oma Informationen bekommen über Hausmittel, über Sachen wie Wadenwickel, was tue ich bei Erbrechen und Durchfall. Weil ich denke auch so overprotective, also überprotektiv und helikoptermäßig ist uns allen nicht geholfen und das Kind muss sich ja auch frei entwickeln können, Erfahrungen machen. Das heißt aber trotzdem meiner Meinung nach nicht, ein Kind muss an eine heiße Herdplatte gefasst haben. Dass ich ein Buch schreiben soll, das war für mich schon was Besonderes einfach auch und eine Ehre. Ich erreiche damit viel mehr Menschen, als wenn ich einer Mutter in der Notaufnahme was erkläre.
Servus, grüß dich und hock dich her zum Hurgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Mein Name ist David Stieler und hier treffe ich Menschen aus Garmisch-Partenkirchen und der Region und spreche mit ihnen über ihr Leben, ihre Erlebnisse, über das, was sie tun, was sie antreibt und was sie mit der Region verbindet. Da ich der Überzeugung bin, dass jeder Mensch eine einzigartige, erzählenswerte Geschichte hat. In der heutigen Folge zu Gast ist Julia Rehme-Röhrl. Vor über 12 Jahren sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Sie als Ärztin im praktischen Jahr und ich als Patient, dem ein Marknagel aus dem rechten Unterschenkel entfernt wurde. Nun treffen wir uns wieder, um darüber zu sprechen, was zwischenzeitlich passiert ist. Und ich sage dir, das ist eine Menge. Mittlerweile ist sie Unfallchirurgin, Notärztin, Mama, hat geheiratet, hat einen großen Instagram-Account aufgebaut, der sich mit dem Thema Kindernotfallmedizin beschäftigt und hat ein Buch geschrieben. Wir sprechen darüber, wie sie überhaupt dazu gekommen ist, Ärztin zu werden, darüber, was sie motiviert in ihrer Arbeit, wie sie zu dem Instagram-Account gekommen ist und wie es zu dem Buch kam und wie sie zusätzlich es noch schafft, als Sängerin das alles unter einen Hut zu bekommen. Freut euch auf eine informative und beschwingte Folge und wenn euch der Hurgarten-Podcast gefällt, dann abonniert ihn bei Apple und bei Spotify, lasst eine Bewertung da und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören.
Jetzt, liebe Leidl, sagt er, horch's gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er, was die Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, könnt's beim Hurgarten hören.
Mit dem heutigen Gast im Hurgarten bin ich das erste Mal vor fast genau 12 Jahren in Kontakt gekommen. Da hat sie als angehende Ärztin in meinem rechten Unterschenkel einen Marknagel entfernt. In der Zeit ist viel passiert. Sie ist Mama geworden. Sie ist ausgebildete Ärztin, promovierte Ärztin, ist Notärztin, verheiratet, hat ein Buch geschrieben und über all das reden wir jetzt. Herzlich willkommen im Hurgarten, Julia Rehme-Röhrl.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein und schön, dass du dich noch an unsere erste Begegnung erinnerst.
Ja, sie war zum Glück nicht schmerzvoll, da ich ja eine spinale Narkose hatte. Letzten Endes war sie ja sehr befreiend und ja, seitdem, es sind 12 Jahre, seitdem kennen wir uns und krass, es ist unwahrscheinlich ja. Viel passiert. Du warst damals Ärztin im Praktikum, das bedeutet, du hast schon relativ viel Zeit in den Universitäten, in den Vorlesungssälen und über irgendwelchen Büchern zugebracht.
Ja, genau. Da war quasi mein Studium ja schon zu Ende und das ist das letzte Jahr, was man dann schon im Krankenhaus verbringt. Das nennt sich praktisches Jahr. Also nicht Arzt im Praktikum, das gab es nur früher. Jetzt heißt es eben PJler dann, also praktisches Jahr und praktische Erfahrungen sammeln in verschiedenen Stationen. Und da war ich eben in Garmisch-Partenkirchen im Klinikum das erste Mal und habe dich mitbetreuen dürfen.
Das war also Unfallchirurgie. Das genau. Ist auch so dein Schwerpunkt oder Steckenpferd, wie sagt man dazu?
Genau, ich habe die Facharztausbildung Unfallchirurgie Orthopädie dann angefangen, nachdem das Studium dann wirklich beendet war, ist man erstmal ja Arzt und dann entscheidet man sich für eine Fachrichtung. Das heißt, du bist dann allgemein erstmal nur einfach hast die Bezeichnung Arzt, hast die Approbation in Deutschland als Arzt und dann sagst du, okay, ich will aber jetzt Gynäkologin werden, ich will jetzt Radiologin werden oder ich will halt Chirurgin werden und dann fängst du eine Ausbildung quasi nochmal an und die dauert nochmal 5 bis 6 Jahre. Und da gehst du dann aber nur noch in dein Fach und machst dort eine Facharztausbildung und am Ende schließt sich wieder eine Prüfung an bei der Landesärztekammer Bayern.
Krass, also dass dieser Beruf und die Ausbildung nicht geschenkt ist, war mir klar. Bloß, dass du, also vorher, bis du die Approbation hast, sind ja auch schon mal 6 Jahre ins Land gegangen, dann nochmal 5 bis 6 Jahre, das heißt 12 Jahre Ausbildung, bis du dann letztendlich
am Ziel deiner Träume bist. Genau, ja.
Da braucht es einen langen Atem für und auch einen großen Willen.
Ja, das stimmt, ja.
War das schon immer dein Wunsch, zu sagen, ich möchte Ärztin werden?
Also man muss dazu wissen vielleicht, dass ich natürlich familiär vorgeprägt bin, wie viele in diesem Metier. Aber ich denke auch, viele Lehrerkinder werden Lehrer und viele Anwaltskinder werden Anwälte. Und so geht's mir halt auch. Mein Papa ist mit Leib und Seele auch Unfallchirurg und dann habe ich natürlich schon einiges mitbekommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir seit Generationen Ärzten sind, aber mein Papa ist halt auch Arzt und dann habe ich schon gesehen und er liebt halt seinen Job auch total, dass das ein Beruf ist mit Erfüllung und Berufung und hat mir halt total getaugt und er ist auch Notarzt und dann habe ich natürlich irgendwie da Blut geleckt. In dem Zusammenhang ist es auch witzig.
Ich habe gerade schon sowas von Handwerk und fast so ein bisschen Metzger und sowas vor Augen gehabt. Blut geleckt. Also das heißt, du hast dann deine Ausbildung gemacht und dann arbeitest auch als Unfallchirurgin.
Genau, ich bin Fachärztin für Unfallchirurgie Orthopädie. Das heißt, ich habe diese 6 Jahre schon voll. Ich habe die Prüfung abgelegt. Und ich bin Fachärztin, das ist vergleichbar mit Meister im Handwerk quasi. Ich könnte jetzt auch selber eine Praxis aufmachen, genau.
Das machst du aber nicht, weil du dann parallel noch überlegt hast, ich mache jetzt noch die Ausbildung zur Notärztin.
Ja, das habe ich schon, das kann man direkt nach 2 Jahren machen und das war mir schon immer klar. Ich liebe Blaulicht und Action und das ist voll meins und das kann man dann schon währenddessen parallel quasi anfangen. Das ist eine sogenannte Zusatzbezeichnung. Man kann auch Zusatzbezeichnung Sportmedizin zum Beispiel machen oder Tauchmedizin, Reisemedizin und ich habe halt Notfallmedizin für mich entdeckt und gewählt und fahre schon eben jetzt seit 8 Jahren auch Notarzt hier in der Gegend.
Was ist das oder was lernst du da nochmal bei der Notarztausbildung? Geht es dann um Geschwindigkeit, umso schneller du eine Wunde zunähst oder umso schneller du Blut abnehmen kannst oder was?
Nee, das muss man sich ein bisschen anders vorstellen. Auch da gibt es wieder Vorgaben von der Landesärztekammer in dem Bundesland, wo man ist. Und da muss man bestimmte Kurse vorher absolvieren. Man muss auch entweder in der Notaufnahme oder auf Intensivstation schon gewesen sein. Und man muss so und so viel Einsätze als sogenannter Trittbrettfahrer mitgefahren sein. Das heißt, bei einem erfahrenen Notarzt in die Lehre gehen. Und dann geht es ja darum, dass man mit dem Rettungsdienst rausfährt und auch Unfälle auf der Straße betreut und sich auch auskennt bei Massenanfall von Verletzten und wie die Kommunikation dort ist und solche Sachen. Und da gibt es dann auch eine Prüfung. Und wenn man die abgelegt hat, fährt man halt dann Notarzt, wochenends, nachts, als selbstständiger Notarzt eben auch quasi in deiner Freizeit. Und was mir daran so gefällt, ist natürlich, dass das cool ist, einfach, es sind dauernd andere Patienten, es sind komplett andere Situationen. Du musst von 0 auf 100 gehen, wenn dich in der Nacht der Funk weckt. Und du arbeitest halt auch sehr eng mit Feuerwehr, mit Polizei und sowas zusammen. Und wer da ein bisschen drin ist, der weiß, dass es auch einfach Spaß macht, weil dieses Team so cool ist.
Und ich glaube, also das kann ich mir vorstellen, weil das nur als super Team funktioniert und du hast wirklich in dem Moment eine richtig direkte, sinnstiftende Tätigkeit.
Genau,
wenn du zu einem Notfall kommst.
Das ist so befriedigend und es ist abgeschlossen auch. Und du weißt genau, wenn ich nicht da wäre, wäre es ja noch viel schlimmer. Das heißt, du kannst es nur besser machen. Du machst es als Team und du hast danach auch immer das Gefühl, das war jetzt sinnstiftend, das war super. Das ist gut gelaufen, dass wir da waren und du hast auch immer abgeschlossene Fälle natürlich. Das ist auch ganz nett, wenn man jetzt nicht so langwierig irgendwas groß machen will, sondern direkt on point einfach arbeiten will, dann ist das auch ein toller, erfüllender Job natürlich. Ja.
Hat dich vermutlich nicht ganz ausgefüllt. Also du hast in deiner Tätigkeit als Chirurgin, denn das sind ja keine 4, 5 oder Halbtagesschichten, sondern das sind ja 12-Stunden-Schichten, vermute ich. Dann in deiner Freizeit selbstständig als Notärztin unterwegs. Es gab dann, ihr habt dann trotzdem Zeit gefunden, noch für ein gemeinsames Kind. Und damit hast du, glaube ich, auf einmal vor neuen Herausforderungen gestanden. Einerseits als Mama und zum andererseits zu wissen, was sind die Gefahren aus Sicht einer Notärztin. Und daraus ist dann erstmal so ein Projekt entstanden, was jetzt relativ groß geworden ist.
Ja, genau. Also es war ja so, dass ich schwanger wurde und der Geburtstermin immer näher rückte und dann plötzlich Lockdown war. Das hat das Ganze noch spannender und interessanter gestaltet, sage ich jetzt mal. Und natürlich habe ich mich mit dem Thema Kind und so weiter schon ein bisschen vorher befasst, aber dann wurde es halt so richtig spannend. Und dann habe ich angefangen, auf Instagram eben mit dem Projekt Notarzt Mami auch ein paar Infos über die Pandemie oder über Corona, Covid so zu verbreiten oder halt recherchieren, auch für andere Schwangere. Und so ist es natürlich immer weiter gewachsen, weil die Leute, die mir gefolgt sind, haben natürlich dann auch ihr Kind bekommen, hatten dann dieselben Kleinkind- oder Babyprobleme wie ich. Und so habe ich halt immer versucht, die Themen, die mich gerade betreffen und unsere Familie betreffen, weiter zu begleiten. Und das Projekt ist immer größer und größer geworden. Und dann hatte ich letztes Jahr einmal Glück, muss man ja sagen, heutzutage bei dem Algorithmus, dass eins meiner Videos halt sehr stark ausgespielt worden ist über alle möglichen Medien. Und dann kam eins zum anderen und dann haben mich Verlage angefragt, ob ich nicht auch noch ein Buch schreiben will. Und weil ich irgendwie immer Hummeln im Arsch habe, habe ich dann auch noch gesagt, ja, komm, lass ausprobieren.
Jetzt lass uns nochmal, also bevor wir das Buchthema ansprechen, dann nochmal dieses, also dein Instagram-Account Notarzt Mami, der ja sehr unaufgeregt ist, also in dieser relativ lauten Social-Media-Welt, da, so empfinde ich das jetzt, muss ich aufpassen, bin kein Vater und habe keine Kinder, bloß so wie ich das wahrnehme, mit relativ sachliche Fakten präsentiert, ohne da jetzt auch Angst zu schüren, sondern eher so hinweisgebend und natürlich auch aus deiner Sicht, also auch mit deiner Ausbildung und selber auch als Mama, das funktioniert ja einerseits ja ganz schön, du hast da relativ viele Menschen, die dir folgen, auf der anderen Seite, jetzt komme ich nochmal zu deinem ganzen Workload, normaler Job, Notärztin, Mama, Ehefrau und jetzt kommt noch Notarztmami mit dazu. Das muss ja auch alles irgendwie gehandelt und geplant werden.
Ja, ich meine, du siehst es ja schon, neben dir liegt ein Kalender. Also ich muss schon alles organisieren und planen und muss mir für alles Zeit und Freiräume schaffen. Und für mich ist ganz klar auch eine Priorisierung. Wir machen das im Rettungsdienst ja auch, Triage. Das heißt, als allererstes steht für mich an oberster Stelle die Familie, da nehme ich mir natürlich am meisten Zeit für. Und als zweites bin ich Ärztin, ja, und das ist mein Beruf. Und das unterscheidet mich vielleicht auch von vielen anderen Influencern oder Medfluencern. Das ist nicht mein Beruf und ich mache auch keine Werbung groß auf meinem Kanal. Ich versuche damit nicht oder davon nicht zu leben, sondern ich mache das wirklich aus sozialen Gründen, sage ich jetzt mal, oder sinnstiftenden Gründen, weil ich was zurückgeben will, weil ich selber gesehen habe als Mami, dass es brutal schwer ist, wenn du im Internet suchst, kommst du auf irgendwelche Seiten von irgendwem und ich meine, da kann ja jeder erzählen, was er möchte. Und deswegen dachte ich, ich kann wenigstens als Ärztin und Notärztin und selber Mami, ich finde, das macht auch nochmal was aus, wenn jemand nicht selbst ein Kind hat, wie kann er über Kindermedizin oder Kindernotfälle gut reden, ja, wenn er nicht weiß, wie das auch ist, wenn dann das eigene Herz klopft. Und deswegen dachte ich, ja, das kann ich halt vielleicht faktisch besser trennen auch oder noch klarer formulieren für andere Muttis und für Laien auch. Und deswegen versuche ich da einfach nur Fakten und Informationen zu präsentieren. Alles andere wäre auch unseriös. Das heißt, Leute, die dort wirklich ganz konkrete Tipps geben, welche Medikamente man nehmen soll oder so, das gehört eigentlich angezeigt und das ist eigentlich fahrlässig, ja. Weil auch bei Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen anderen Mittelchen oder Medikamenten ist es eigentlich so, dass uns das versagt ist oder wir dürfen das auch gar nicht als Ärzte. Wir dürfen auch keine Werbung machen für solche Produkte. Denn es ist ja immer das Wichtigste in unserem Job, wir müssen ja auch die Menschen sehen, die wir behandeln. Das heißt, meine Seite, mein Blog oder auch das Buch beschäftigt sich nicht damit, jemanden zu behandeln, sondern einfach nur mal Basiswissen zu vermitteln.
Also in so einem, ja, in einer Situation, wie du sie gerade beschreibst, das finde ich ja, das zeigt es auch nochmal auf, beziehungsweise macht es auch nochmal klar, dass du die Kombination hast, als einerseits als Ärztin, als Notärztin, da mit dem Hardcore-fachlichen Wissen und dann zugleich mit dem ersten Erlebnis mal Mami zum Sein und da auch jeden Tag wahrscheinlich eine Premiere zu erleben für irgendeine Situation und dann das miteinander zu kombinieren und damit dann wirklich eine fachlich fundierte Info zu geben, die, und das habe ich auch schon wahrgenommen, wo du immer ganz klar abgrenzt, hier ist Schluss, mehr darf ich nicht sagen, mehr kann ich nicht sagen, wenn es dann brenzlig wird, dann geht's zum Arzt bitte und
genau,
konsultiert einen Arzt in Präsenz und lasst dann da mal nachschauen.
Lasst mal untersuchen und man muss auch als Arzt immer das Ganze sehen, ja. Ich kann nicht von Fakten, sondern ich muss das Kind ja oder den Menschen auch mal anfassen, oder du kennst es ja aus der Unfallchirurgie, Orthopädie, man muss das Gelenk durchbewegen, ja. Und Notarzt kann man auch nicht nur sein, wenn man mit Video zugeschaltet ist, sondern du musst vor Ort natürlich den Menschen sehen, den Menschen anfassen. Ist der kaltschweißig? Wie fühlt er sich an und sowas? Und das kann man alles nicht abbilden, auch nicht über Videos. Und deswegen geht es bei mir einfach nur um Infos und in dem Sinne mehr nicht. Und natürlich kann ich das vielleicht anders als ein anderer und mache das anders als ein anderer, aber es ist auch nur ein Hobby.
Wie sind da die Feedbacks? Hast du schon Feedbacks bekommen von jemandem, der gesagt hat, hey super, Julia, du hast mir da super geholfen oder du hast mir jetzt mal einen Arsch gerettet, weil ich mental irgendwie vom Abgrund stand oder so?
Ja, es ist schön, dass du gleich die positiven Sachen im Sinn hast und ansprichst. Ja, es gibt schon einige, die immer mal wieder was Positives sagen und die Mehrheit der Leute ist ja auch dankbar für solche Infos und das spiegelt sich auch in der Followerzahl. Trotzdem ist es natürlich schade, dass heutzutage in der Anonymität des Internets auch sehr viel Hate sofort kommt oder Besserwisserei. Und ich meine, ich versuche das ja auch immer aufzubereiten für Laien. Das muss man ja auch sagen. Dass mein Wissen viel tiefer geht und dass ich das noch viel weiter ausführen könnte, ist, glaube ich, hoffentlich klar, weil ich auch Fachärztin dafür bin und auch Zusatzbezeichnung Notfallmedizin habe und das auch wirklich praktiziere. Aber das geht einfach nicht in 90 Sekunden in so einem Video. Ja. Und dass man mich dafür dann beschimpft oder private Nachrichten schreibt mit richtig so, das ist aber alles falsch und so Hate. Ich weiß nicht, was das den Leuten gibt, weil es muss ja auch bei Instagram mir keiner folgen. Also dann lass es halt, dann lies es halt nicht oder denk dir deinen Teil. Oder man kann es auch mit anderen Worten sagen. Ich finde immer, der Ton macht die Musik und der Ton ist schon sehr harsch geworden im Internet. Und jeder meint da seinen Senf dazu geben zu müssen. Und ich meine, es spricht für sich, dass ich diese Prüfungen abgelegt habe. Ich muss mich da nicht rechtfertigen. Mich lässt es auch relativ kalt. Aber es bleibt auch mehr der Hate in Erinnerung als das positive Feedback, muss ich sagen. Und da muss ich vielleicht auch noch mehr an meiner harten Schale arbeiten. Aber das prallt auch nicht so an mir ab und es bleibt mir auch mehr in Erinnerung.
Okay, dann unterhalten wir uns jetzt nicht weiter über den Hate, sondern über die schönen Dinge. Und mal ein Beispiel zu geben für diejenigen, die uns zuhören und dich vielleicht nicht kennen, also bei Instagram unter Notarztmami könnt ihr schauen, da findet ihr den Account. Und für diejenigen, die kein Instagram haben oder die keine Kinder, also wo die Kinder schon aus dem Haus sind, wie meine Eltern zum Beispiel, weiß nicht, ob sie das interessiert, aber mal als Beispiel, so zwei Themen, die mir spontan noch einfallen, in Erinnerung haben, welche Themen du behandelt hast. Es war zum einen mal irgendwie Gefahr vor Verbrennungen bei Wärmflaschen und die Gefahr von, pastellfarbener Kleidung beim Baden, dass die Gefahr ist, wenn die Kinder verschwinden oder wenn sie irgendwie in Gefahr sein sollten, dass du sie nicht erkennst. Also alle Situationen aus dem Alltag heraus, wo ich die Sinnhaftigkeit verstehe.
Genau, es sollten auch immer eigentlich relevante Themen sein, um schon einen Notfall oder ein Ereignis, sage ich jetzt mal, vorzubeugen. Weil mir wäre es natürlich auch das Liebste, es würden gar nicht so viele Unfälle passieren und es lässt sich halt manchmal mit kleinen Stellschrauben gut vermeiden. Ich plane auch mein nächstes Video übrigens für Eltern oder Großeltern. Weil ich eben auch sehe, einfach Prävention ist ja das A und O. Das ist ganz oft so in den Gesundheitsthemen, dass man eigentlich vorher ansetzen muss. Nicht erst, wenn was passiert ist, sondern vorher ein bisschen schauen muss. Und ich schaue halt auch immer, dass das alltagsrelevante Themen sind oder dass es thematisch auch jetzt gerade zur Jahreszeit passt. Also ich muss jetzt nicht anfangen, im Herbst irgendwie über Badeunfälle zu reden. Das mache ich halt dann auch im Sommer, weil es mir da in den Sinn kommt und weil es da auch passt und besser ankommt, klar.
Jetzt kommt noch ein Gedanke, der mag jetzt möglicherweise etwas provokant sein. Wenn ich diese Themen jetzt anschaue, du bist ja genau nah dran, kann das sein, dass sich da in den letzten 15, 20, 30 Jahren was verändert hat? Dass es vielleicht auch Reaktionen gibt, früher hat das auch niemand interessiert oder früher ging das auch ohne das. Plus, ich meine, früher war halt vor 20, 30 Jahren, jetzt haben wir eine ganz andere Umweltsituation, also ganz viel mehr Verkehr, alles viel schnelllebiger und sowas. Zählt das damit rein, oder?
Absolut. Also dieser Vorwurf auch immer Helikoptereltern oder Helikoptermütter, der kommt natürlich auch öfter. Aber zum Beispiel jetzt aktuell hatten wir das Thema wieder mit St. Martins Zug und Verbrennung oder sowas. Und ich meine, klar hat das früher keinen interessiert und wir sind alle mit Teelicht gegangen, aber es gab auch nicht ständig überall LED-Teelichter. Also ich kann mich erst in den letzten 5, 6 Jahren erinnern, dass es überall so LED-Teelichter gibt. Und es hat doch schon einen Wert, dass dann nicht dauernd irgendwelche Laternen abfackeln oder sich Kinder verbrennen. Das hat nichts mit Helikoptereltern zu tun, sondern diese Möglichkeiten gibt es jetzt einfach. Und genauso auch die Informationsmöglichkeiten. Früher hatten wir halt kein Instagram. Ich bin auch noch groß geworden mit ICQ und dann geht man in den Keller und hat sich hingesetzt und hatte einen PC im Keller mit Internet oder sowas, mit ISDN, ja. Und jetzt ist die Zeit aber halt anders. Natürlich waren das früher andere Sachen und andere Informationen und ein anderer Informationsfluss, aber ich merke auch, du brauchst ihn heutzutage auch, weil früher hattest du dafür die Großfamilie und hast von der Oma Betreuung gehabt für die Kleinkinder. Du hast von der Oma Informationen bekommen über Hausmittel, über Sachen wie Wadenwickel, was tue ich bei Erbrechen und Durchfall. Und heute kommen 20-Jährige in die Notaufnahme und sind völlig aufgelöst und völlig krank und sagen, sie haben Durchfall. So, ja, okay, also ist auch Wissen verloren gegangen. Durch diesen Verlust der Großfamilien ist auch Wissen verloren gegangen oder Informationen. Und die musst du dir halt dann heute anders holen. Natürlich alles in einem Rahmen und ich versuche das auch immer einzuordnen, weil ich denke auch so overprotective, also überprotektiv und helikoptermäßig ist uns allen nicht geholfen und das Kind muss sich ja auch frei entwickeln können, Erfahrungen machen. Das heißt aber trotzdem meiner Meinung nach nicht, ein Kind muss an eine heiße Herdplatte gefasst haben, um zu verstehen. Gibt wirklich Leute, du lachst jetzt, aber es gibt Leute, die, die denken das so. Ja, man muss es halt selber alles erfahren. Nein, ich meine, da sind wir alle im Leben davor nicht gefeit, quasi, dass wir Fehler machen. Aber es muss nicht jeder den massivst krassesten Fehler selber machen. Und es muss nicht ein Kind auf die Straße rennen, um zu verstehen, dass man nicht auf die Straße rennt bei Autos und sowas. Also da gibt es ja immer gewisse Nuancen und Grenzen.
Julia, du hast gerade ein Thema angesprochen, das finde ich unwahrscheinlich interessant und spannend. Weil ich mir da zum Teil auch schon oft Gedanken drüber gemacht habe, wie in den letzten, ja, das sind schon 2-3 Jahrzehnte, wie sich die Gesellschaft verändert hat. Also, dass diese Mehrgenerationen, die unter einem Dach oder irgendwo in einem engeren Umkreis zusammengelebt haben, das ist ja nicht mehr der Fall. Und dieser Wissensverlust, beziehungsweise auch mal durch die verschiedenen Generationen, durch die Kinder betreuen zu lassen, dass sie verschiedene Eindrücke bekommen, das ist ja heute oftmals gar nicht mehr gegeben. Ich habe mir da schon viel Gedanken drüber gemacht, wo uns das in Zukunft mal hinführt. Und das, was du gerade erzählst, ist ja ein super Beispiel, wie auf diese Veränderung reagiert werden kann. Und vielleicht ist das auch ganz wichtig als eine Message aus unserem Gespräch, da geht es dir halt auch nicht nur, also es geht ja nicht darum, dass du da irgendwo im Vordergrund stehst, sondern es geht ja, du hast einen Auftrag und du kannst im Endeffekt, ein Gedanke von mir, dein hippokratischer Eid wird verlängert in Social Media, weil du damit anderen helfen kannst.
Ja, und das ist sogar ein bisschen eigennützig, sage ich jetzt mal, weil ich eben auch sehr, sehr viele Fälle hatte, im Klinikum Garmisch insbesondere, wo man auch Kinder sehr viele Unfälle mitzieht als Unfallchirurg und in Murnau genauso, wo es ja nicht eine Kinderklinik explizit gibt, wo du halt auch viele Kinder siehst und da auch eine extreme Verunsicherung einfach besteht. Und ich verstehe das auch und keiner macht Eltern einen Vorwurf, erst recht nicht, wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, wenn es den Kindern schlecht geht und man hat ein schlechtes Bauchgefühl als Eltern. Dann ist es gerechtfertigt auch zu kommen, aber es ist eben eine große Bandbreite an, sage ich jetzt mal, Krankheiten oder Vorfällen, wo man sagt, das hätte man früher einfach zu Hause erstmal versucht und das kann man statt Sonntagabend 23 Uhr mit einem Kleinkind vielleicht auch einfach am Montag beim Kinderarzt vorstellen. Aber woher sollen es die Leute wissen, wenn sie es nicht mehr selber erfahren haben, wenn sie es nicht mehr gelernt haben, wenn sie keine Oma haben, die sie fragen können, wenn sie überhaupt niemanden haben, den sie fragen können. Und in dem Sinne war es ein bisschen auch eigennützig, um zu sagen, hey Leute, die Notaufnahmen sind überall in Deutschland überfüllt und viele Menschen kommen wegen Nichtigkeiten. Und dann nochmal zu differenzieren, was ist eine Not? Ja, was ist wirklich eine Not? Und dann muss man auch in die Notaufnahme und was eher nicht. Und was kann man auch gut mal daheim machen? Ja, und dahin geht quasi diese Eigennützigkeit auch, mich selber zu schützen, dass im Dienst nicht jeder mit jedem Zipperlein kommt, sondern dass man wirklich sagt, das ist ein Notfall und da müsst ihr auch kommen. Dann bitte nicht zu Hause bleiben und warten, ob es besser wird, sondern das ist eine Sepsis, also eine Blutvergiftung oder das ist ein Schlaganfall. Ich habe auch immer mal wieder so ganz normale Themen für alle drin, ja. Herzinfarkt, Schlaganfall, solche Sachen. Oder wann ist eine Migräne auffällig und gefährlich? Wann sind Rückenschmerzen, also diese sogenannten Red Flags, nennt sich das bei uns in der Medizin, hat man aber heutzutage auch schon in anderen Branchen übernommen. Also was sind wirklich die roten Fahnen, wo man sagt, das ist ein wirklicher Grund, komm deswegen. Und es ist auch völlig okay, wenn man sich sagt, okay, ich fühle mich unsicher. Aber diese Unwissenheit als Basis dessen, das kann man halt mit so mehr Informationen, glaube ich, ein bisschen bekämpfen. Und ich glaube, auch unser Gesundheitssystem würde davon profitieren, wenn sich jeder wieder ein bisschen mehr informiert und mit sich und seiner Gesundheit beschäftigt.
Ja, also das auf jeden Fall. Und es ist ja spannend, wenn du dann schaust, dass die Inhalte dann auch sich noch ein bisschen verändern. Weil dein Kind wird größer, weil irgendwann kommen dann die Themen, wie lange darf mein Kind mit 15 Jahren rausgehen oder
ja, klar.
Irgend sowas. Aber dann schon im Prinzip auch dann das ein bisschen breiter zu machen, ist
ja jetzt schon
super
so
spannend.
Wie viel Medien dürfen Babys und Kinder haben? Und da gibt es ja auch ganz strenge Regeln, sage ich jetzt mal, oder Empfehlungen, wo es dann heißt, nicht mal Musik vom Band ist erlaubt, es wäre besser selber zu singen. Ja und, was mache ich jetzt als Eltern, wenn ich null singen kann und total unmusikalisch bin? Also ich bemühe mich auch immer, das einzuordnen. Und das ist auch, überall findest du bei mir immer so echte Insights, sage ich jetzt, aus meinem Leben. Und sage ich ja auch, also ich kann mein Kind nicht die ganze Zeit mit Helm und Luftpolsterfolie rumlaufen lassen, nur damit nichts passiert. Natürlich haben wir uns alle schon mal verletzt. Ich habe ein paar Stufen runter ins Wohnzimmer. Da sind wir alle schon mal runtergefallen, die ganze Familie. Ja, das kannst du nicht verhindern. Oder Medienzeit, ja, habe ich auch versucht einzuschränken. Aber wenn sie es bei Cousin, Cousine, Geschwistern miterleben, wie willst du das heutzutage einschränken? Natürlich zeige ich mein Kind nicht im Internet, aber natürlich ist ein Tablet heutzutage gang und gäbe, überall, sogar in den Kindergärten schon teilweise, werden Medien gelehrt. Ja.
Du hast gerade ein Stichwort gesagt. Musik nicht vom Band, ist ja bei dir auch nicht notwendig. Du hast ja noch ein weiteres Hobby, das fällt mir gerade ein.
Ja.
Der Gesang. Mhm. Und also das packst du auch noch in dein Leben mit rein.
Ja, aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich versuche immer alles irgendwo unterzubringen. Und das ist jetzt schon so, ich bin ja auch Bandsängerin und Hochzeitssängerin. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich nächstes Jahr im August auf deiner Hochzeit oder auf der von deiner Schwester oder was weiß ich irgendwo singe, dann plane ich mir das ein. Aber ich kann jetzt nicht wie eine echte Hochzeitssängerin jeden Samstag
ja
natürlich einen Auftritt planen, weil ich habe ja auch Dienste und sowas. Also ich muss dann schon immer schauen und ich finde es auch ganz wichtig, dass man alle Facetten seiner selbst irgendwie ausleben kann. Aber es muss natürlich ganz klar irgendwie eine Priorisierung geben und die habe ich für mich auch, muss ich die immer wieder zurückholen und muss halt auch mein Handy echt ausmachen, wenn ich was anderes mache oder jetzt sage, ich habe dieses Wochenende Zeit mit der Familie oder ein guter Freund hat Geburtstag oder so, dann mache ich das Handy aus und dann bin ich auch nicht erreichbar und dann kann ich auch nicht bei Social Media weitermachen und deswegen stagniert vielleicht auch mein Wachstum an Followern, aber what the hell? Ja, genau, so ist es halt, aber mein echtes Leben hat so viele andere Facetten und die bediene ich dann halt auch, aber alles in Maßen oder alles organisiert und geregelt, weil alles auf einmal, überall 100%, dann bist du 1000% leer.
Das ist ein schönes Bild, funktioniert nicht. Und letzten Endes hast du ja auch schon gesagt, das machst du ja als dein Hobby oder du hast für dich dann einen sinnstiftenden Auftrag und bist davon nicht monetär abhängig. Aber zu dem Gesang nochmal, hast du da eine Ausbildung gemacht oder bist du ein Naturtalent und kannst dann einfach los, oder nicht einfach, aber kannst dann, hast
ehrlich
deinen Zugang
gesagt, bin
dazu.
Ich faul und deswegen habe ich mich nie aufraffen können für Instrumente zu üben und hatte auch Klavier, Gitarrenunterricht, habe auch Flöte gelernt und solche Sachen und habe aber da nie so Bock gehabt zu üben und der Gesang liegt in unserer Familie schon und ich war schon im Kinderchor, im Kirchenchor, im Unichor und hatte halt immer darüber so, ja, Laienausbildung, aber keine professionelle Ausbildung, genau.
Ja gut, also nach meinem Verständnis ist diese die Chorausbildung oder diese Chor-Vita, die du durchlaufen hast, schon, also zählt nach meinem Begriff schon als Ausbildung. Sehr breit gefächert und dann kannst du das jetzt noch weiterspielen.
Genau, ja.
Ja, Julia, vor uns liegt auf dem Tisch ein Buch, Die Notarzt-Mami. Ich hatte es im Intro schon mit aufgeführt. Neben all den ganzen Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, hast du auch noch ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu? Also die Notarztmami heißt, also schätze ich mal, bevor du aktiv geworden bist auf Social Media, oder das war notwendig und dann kam das Buch.
Genau, ja. Also es kam alles über ein Reel, wie gesagt, also ein Video, was letztes Jahr sehr viel ausgespielt worden ist. 5 Dinge, die ich als Unfallchirurgin und Mutter nie tun würde. Das lief auch hoch und runter bei, keine Ahnung, Stern und Spiegel und überall wurde das halt im Internet angezeigt, hat über 1 Million Views gekriegt oder Klicks. Und darüber sind dann interessanterweise mehrere Verlage auf mich zugekommen.
Die 5 Dinge. Was sind die 5 Dinge?
Ja, das könnt ihr dann online nachlesen. Nein, das habe ich ja, das erzähle ich ja, oder es kommt immer wieder die Frage. Also die 5 Dinge sind als Unfallchirurgin wirklich, und es ist jedes Wochenende so im Dienst und bei den Vorstellungen vom Wochenende, es ist immer ein Kind mit Sturz aus dem Hochbett oder Sturz vom Trampolin dabei. Also diese Brüche oder diese 2 Gegenstände würde ich niemals kaufen. Kein Hochbett, kein Trampolin. No way.
Okay.
Genau. Auch wenn es lustig ist und so, aber diese, sowohl die Höhe als auch die Kräfte, die auf dem Trampolin wirken, können Kinder nicht gescheit einschätzen. Und beim Hochbett kommt dann noch dazu, dann schläfst du und schläfst tief und fest und hast einen Albtraum oder irgendwas. Also ein Hochbett wirklich nur, wenn das eine Absicherung in irgendeiner Form dabei hat. Und da gibt es heutzutage auch schon gute Lösungen. Weil oft geht es ja nicht anders räumlich. Du brauchst es, um den Platz zu haben. Darunter für einen Schreibtisch oder für Geschwisterkinder oder so. Aber dann musst du oben irgendwie ein Netz oder irgendwas anbringen, was den Rausfallschutz eben darstellt. Und Trampolin eigentlich auch erst so richtig ab 6 Jahren, damit die Kräfte, die wirken, eingeschätzt werden könnten und alleine, ja. Also die Gefahr ist, jetzt habe ich es erst wieder gelesen, 8 Kinder sind auf so ein Riesentrampolin gesprungen, 1 hat es ausgehoben und es ist so massiv gestürzt dann und so tief gefallen dann auch. Also die Fallhöhe ändert sich ja auch, wenn mehr Kraft aufs Trampolin kommt, dass das mit einem schweren Schädel-Hirntrauma ins Krankenhaus musste, ja. Und das muss einfach nicht sein. Meiner Meinung nach. Und das sind schon mal die 2 Sachen, die ich nicht kaufen und empfehlen würde. Dann würde ich niemals ohne Helm irgendeinen Sport machen. Und da sind wir von Fahrradfahren, Rollerfahren, Inlineskates fahren, aber auch jetzt im Winter Rodeln, Zippelbob fahren, auf keinen Fall ohne Helm. Auch nicht Skifahren natürlich, auch nicht im Fahrradanhänger ohne Helm, weil der Fahrradanhänger ist 0 Schutz für ein Kind, 0. Ja, der hat vielleicht einen Überrollbügel, aber eigentlich ist das eine Folie meistens, ja. Und wenn es dann stürzt oder umgeschmissen wird von einem Auto, dann hat es keinen Schutz für das Wichtigste neben dem Herz, sein Gehirn, ja. Und deswegen immer einen Helm tragen, sich nicht auf Schwimmhilfen verlassen. Das ist auch fatal, genau, aufblasbare Schwimmflügel, Schwimmring, es gibt mittlerweile auch so Bauchbojen, was weiß ich, es gibt alles Mögliche. Aber nichts davon hilft, wenn das Kind durchrutscht, wenn das Teil nicht funktioniert, wenn das Teil ein Loch hat. Du bist als Eltern oder Aufsichtsperson verpflichtet, nur eine Handlänge entfernt dich aufzuhalten. Ja, du kannst dich nicht irgendwo in der Nähe aufhalten und sagen, da passt schon einer auf. Das ist auch so eine Gefahr, dass man immer denkt, die anderen gucken ja. Nein, einer muss wirklich die Verantwortung haben und nur so weit entfernt sein. Und das Letzte, was ich da in diesem Video noch gesagt habe, ist eben, dass ein Sicherheitsgurt im Auto nur dann funktioniert, wenn du ihn auch eng anliegend trägst. Das heißt, nicht mit Daunenjacke. Und das ist gerade im Winter natürlich oder Herbst ein Problem, weil du packst das Kind in Kindersitz oder auch dich selber und hast die Daunenjacke an und so. Aber es ist erstens mal eigentlich blöd für die Temperatur im Auto, weil du heizt ja wahrscheinlich ein bisschen ein. Also lass die Jacke gleich mal ausgezogen. Und es ist blöd, wenn wirklich ein Unfall passiert, fehlt dir dieser Abstand, dass der eng genug ist, der Gurt. Und auch die Reißverschlüsse oder Knöpfe oder irgendwas können zu Verletzungen führen. Die können auch dazu führen, dass unter Umständen ein Airbag reißen könnte und solche Sachen, die man halt einfach nicht bedenkt. Und da ist ganz einfach Abhilfe geschaffen. Du ziehst die Jacke aus und dem Kind kannst du noch eine Decke drüber legen, wenn es wirklich ist, über den Gurt. Aber der Gurt ist dazu da und deswegen ist auch wichtig, dass Kindersitze passen. Also, dass der wirklich anliegt und passt. Ja? Und das gilt auch für dich.
Also vielen Dank, dass du mal für die Einführung, für den Einblick. Und es mag sich im ersten Moment ja etwas populistisch anhören, bloß letzten Endes, wenn du das erklärst, ist es wirklich nachvollziehbar und jetzt nicht mehr irgendwie eben in diese Richtung, was du mal gesagt hast, was so mit Helikoptern oder sowas und overprotective, sondern schon wirklich solide.
Genau.
Jetzt hast du uns die Auslöser genannt und jetzt lass uns mal zum Buch kommen. ein Verlag ist auf dich zugekommen oder mehrere Verlage und haben gesagt, schreib mal ein Buch. Mhm. Also jetzt ich lese relativ viel. Ich habe jetzt vor kurzem auch mal einen Schreibworkshop mitgemacht. Da geht es um intuitives, kreatives Schreiben. Das hat, glaube ich, in einer Art Sachbuch wenig zu suchen. Es ist kein Roman. Wie hast du damit angefangen oder wie war da der Ansatz?
Also zuallererst habe ich vor allem auch gedacht, boah krass, ich war immer sehr schlecht in Deutsch und ging schon in Richtung Legastheniker quasi. Und dass ich ein Buch schreiben soll, das war für mich schon was Besonderes einfach auch und eine Ehre. Und deswegen wollte ich es einerseits auch machen und andererseits hatte ich natürlich großen Respekt vor dem Zeitaufwand und was das bedeutet und würde ich das überhaupt schaffen. Und andersrum hat mir der Herder Verlag, wo dann auch das Buch erschienen ist, halt sehr freie Hand eigentlich gelassen, wie ich das thematisch machen will. Und dann hat sich sehr konkret schon in meinem Kopf das Bild ergeben, dass es quasi einfach schon vorher ansetzt, Präventionstipps hat und dann zu meinem Projekt Erste Hilfe quasi und Notfälle kommt und wie man das aufbauen könnte. Und alle diese Dinge, die da drin sind, habe ich in der einen oder anderen Form in sehr, sehr kleinem Ausmaß schon mal behandelt. Das heißt, ich hatte eigentlich nur die Aufgabe, das in die richtige Reihenfolge zu bringen und das auszuarbeiten. Aber das Konzept hatte ich konnte nächtelang nicht schlafen am Anfang, aber das Konzept war innerhalb von einer Woche mir klar quasi. Okay. Und ich mache das dann, das war auch bei meiner Doktorarbeit zum Beispiel so oder bei meiner Facharbeit, ich bin so der Typ, und es ist ja ein Sachbuch, hast du ja richtig gesagt. Also ich muss mir ja keine Romanfiguren überlegen oder sowas, sondern ich habe ein Gerüst gehabt, als erstes die Gliederung in dem Sinne, dann überall schon kleine auch Wortfetzen oder wo ich mir dachte, ah, das muss unbedingt rein. Immer wenn mir was eingefallen ist, habe ich das in mein Handy notiert oder diktiert und habe dann immer weiter dieses Gerüst einfach befüllt und hatte natürlich auch einen Abgabetermin für das erste Skript und so und eine Besprechung mit Verlag und Illustratoren und so. Und so ist es halt immer weiter gewachsen von so einem Gerüst, nur Gliederung, sage ich jetzt mal, immer weiter befüllt und es ging eigentlich ratzfatz in dem Sinne.
Okay, also wie lang war Zeitpunkt von der Anfrage beziehungsweise von der Entscheidung, ja, ich mach's, bis letzten Endes das finale Lektorat drüber gegangen ist?
Also das Real war letztes Jahr im Oktober und dann im November, Dezember kamen so Anfragen eben auch, übrigens auch für Fernsehshows, wo ich aber gesagt habe, nee, das ist mir zu, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, aber so ein Buch, das ist schon was, auch für die Zukunft oder so, oder wo man sich selber sagt, da habe ich was mit bleibendem Wert erschaffen und kann man auch schön sagen, man ist Autorin und ich habe das auch eben auch für mich einfach gemacht. Und dann den Vertrag und alles fertig war quasi im Januar und dann hatte ich erste Abgabe von dem gesamten Manuskript im Ende April, Anfang Mai, genau. Und dann war es das eigentlich schon.
Das ist ja ein Sprint.
Also in 4 oder 5 Monaten alles fertig. Aber dann ging es auch nochmal 10-mal hin und her. Ich habe eine ganz liebe Lektorin dort gehabt und auch eben eine Illustratorin. Und dann ging es eben noch ein paar Mal hin und her, auch wegen den Bildchen und dass das korrekt ist und wie man das platziert. Dann auch mit dem Setzer und so weiter. Und dann ging es vor der Hochzeit noch in Druck, also Anfang August. Und am 9.9. ist es erschienen, genau.
Krass. Ich muss gerade so lachen, weil eines der ersten Sätze, die du gesagt hast, als wir uns heute getroffen haben, dass Mamis top organisiert sind, weil alles schon, die Kleine ist im Kindergarten und hier läuft alles, Spülmaschine, alles hergerichtet, super, jetzt kann der Freitag bzw. das Wochenende beginnen. Du hast gerade was Schönes gesagt, also das Buch ist was, das ist da. Und vielleicht gibt es irgendwann mal eine zweite Auflage, eine dritte Auflage. Und das Schöne ist ja, viele Kolleginnen und Kollegen von dir, ohne denen nahe zu treten, sind auch super Brains, bloß da wird ja sehr viel in so wissenschaftlichen Papers und sowas verfasst und Abhandlungen, die so Menschen wie du und ich oder viele, die zuhören, wahrscheinlich nicht verstehen. Und in der Richtung im Prinzip ist es ja, ist es Wissenschaftskommunikation oder medizinische Kommunikation für jeden verständlich gemacht, finde ich das super.
Genau, es ist eigentlich
cool.
Für ganz normale Menschen geschrieben. Ich musste mich da auch ein bisschen zusammenreißen, dass man halt keine Fachwörter verwendet. Fängt ja schon bei so banalen Sachen, für mich banalen Sachen an, wie dass man nicht Fraktur sagt, sondern Bruch. Es ist ein Knochenbruch und keine Fraktur und solche Sachen. Und da habe ich natürlich auch Glück, wie gesagt, dass auch andere Menschen dieses Buch gelesen haben, die nichts mit Medizin zu tun haben, erst vorab noch gelesen haben und gesagt haben, das kannst du nicht schreiben, das versteht kein Mensch außer dir. Und ich so, hä, wirklich? Also das versteht doch jeder. So, nein, Julia, das verstehst nur du. Ach so, okay. Also ich habe mich da schon versucht, dass das für jedermann verständlich ist, dass es für jedermann Tipps enthält, eben auch nicht nur explizit für Eltern, sondern auch für Kindergärtner, Kinderpflegerinnen, für Großeltern, für alle, die irgendwas mit Kindern zu tun haben. Und das sind am Ende ja dann doch sehr viele, auch vielleicht im Sportverein oder so. Und dass es auch locker geschrieben ist, dass es nicht nur eine Aneinanderreihung von Fakten ist, dass du es auch einfach durchlesen kannst zum Beispiel. Du kannst es aber auch einfach nur zu Hause im Regal stehen haben und in der Nacht, wenn du doch mal Sorge hast, was ist denn das für ein Ausschlag, mal nachschlagen. Was ist das für ein Kinderhautausschlag?
Ich schau mal, ist da ein Schlagwort?
Ja, genau, es gibt ein Schlagwortverzeichnis und dann kannst du einfach auch nur das Kapitel lesen mit Kinderhautausschlägen krass. Zum Beispiel. Ja?
Ja, super.
Oder wenn dich jetzt nur gerade jetzt im Herbst, Winter eine Verbrennung ereilt oder du irgendwie mit Verbrennungen Kontakt hast, dann kannst du da natürlich auch für dich nachlesen, was ist denn da schwerwiegend, wann muss ich zum Arzt? Das ist jetzt nicht explizit nur für Babys und Kleinkinder, sondern es ist einfach für alle, die da mit sich mit solchen Fällen mal beschäftigen wollen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, ja, das ist ja ganz cool, wo finde ich denn das? Also es gibt es im gut sortierten...
Überall.
Überall.
Im gut sortierten Buchhandel. Du kannst es überall kaufen, im gut sortierten Buchhandel, in sehr vielen deutschen Bibliotheken ist es auch eine Empfehlung ausgesprochen worden, dass man es überall in den Büchereien ausleihen kann. Du kannst es beim großen A online bestellen, du kannst es bei Thalia bestellen, du kannst es als E-Book bestellen. Genau, also man findet es eigentlich überall in allen Büchereien und Shops.
Und dazu gibt es, glaube ich, auch Infos auf deiner Webseite, die heißt wie?
Notarztmami.de. Das genau. Super einfach, genau. Und vielleicht ein Wort auch noch dazu, weil ich mich dafür entschieden habe, ein Buch zu schreiben, ist übrigens auch, weil du es angesprochen hast, viele Mütter sind ja überhaupt nicht bei Instagram, weil sie haben gar keine Zeit für Social Media. Und das habe ich auch erst feststellen müssen. Vielleicht bin ich auch halt, weil ich relativ jung bin, aber vielleicht, wenn man 5, 6 Jahre älter ist, ist Social Media schon noch so eine Bubble. Also richtig Social Media geht erst los bei der Generation, die jetzt so 14 bis 18 ist, die sind ja hardcore unterwegs auf allen Plattformen, TikTok vor allen Dingen eben auch. Also es ist so eine Videoplattform mit ganz kurzen Videos nur und Facebook ist quasi schon völlig out, sage ich jetzt mal, als Social Media Plattform. Aber viele, die jetzt, sage ich mal, Ende 30, Anfang 40 sind, die sagen, ich habe überhaupt keine Zeit für so einen Quatsch. Ja, und wie erreicht man aber die auch und gibt denen auch Informationen? Und das ist trotzdem Print immer noch, ja. Presse, Print, irgendwie vielleicht sogar auch Radio, Podcasts mittlerweile hören auch sehr viele, zum Glück. Aber wie erreicht man eben ganz viele Leute auch? Und da gehört eigentlich ins Portfolio einfach auch was, was man lesen kann. Und vielen liegt es ja auch viel mehr, was in der Hand zu haben, als irgendwo durchzuscrollen und sich Videos oder sowas anzuschauen. Also lieber ein Buch in die Hand zu nehmen. Und deswegen dachte ich so, da verbreite ich quasi noch mehr mein Wissen, wenn ich auch ein Buch anbiete.
Auf jeden Fall und wahrscheinlich auch ein schönes Geschenk, ob zu Weihnachten, Geburtstag, zur Geburt oder zur Vorbereitung oder für die Großeltern, wie auch immer. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar hast du mich drauf gebracht, dass du verständlicherweise in diesem Buch etwas eine einfachere Sprache, verständlichere Sprache verwenden musstest. Worüber hast du denn deine Doktorarbeit geschrieben?
über einen Operationsmethodenvergleich, das heißt verschiedene Arten, eine Operation durchzuführen und zwar konventionell, das heißt mit Skalpell in dem Sinne oder mit Strom oder mit Laser bei der Prostata. Also die Doktorarbeit war in der Urologie.
Okay.
In München, Großhadern, genau. Und da habe ich quasi so getestet, Operationsmethoden gegeneinander verglichen und auch Personen oder Patienten befragt dann danach, genau.
Also das war dann also richtig harte Wissenschaft oder richtig harte und tiefe wissenschaftliche Arbeit.
Ja, das ist auch natürlich was, wie ich versuche, so ein bisschen auch Wissen weiter zu verbreiten. Ich habe auch einige Studien mitbetreut jetzt als Ärztin oder habe auch Doktorarbeiten mitbetreut, dann von jüngeren Studenten und sowas, weil das ist natürlich auch eine Form der Wissensweitergabe oder zu helfen, ja, es irgendwie Wissenschaft zu machen. Nur, das erreicht halt sehr wenige. Das ist vielleicht auch der Grund, also meine Kollegen sind jetzt nicht alle mega begeistert, sondern belächeln das auch teilweise, dass ich das mache. Also auch Social Media finden die meisten Kollegen oft lächerlich. Aber ich stehe da drüber, sage ich jetzt mal, weil ich merke, ich erreiche damit viel mehr Menschen, als wenn ich einer Mutter in der Notaufnahme was erkläre. Ja? Und das ist meine Intention und mein Ziel und das finde ich schön. Und so ging es mir halt auch mit Studentenunterricht und Studenten. Ist doch viel schöner, wenn du vielen Leuten was mitgeben kannst.
Also ja, in den letzten Minuten, in denen wir in den letzten 40 Minuten, in denen wir gesprochen haben, kommt das auf jeden Fall rüber. Dass es da nicht um dich geht, sondern dass es um das große Ganze geht. Und wenn die Kollegen das belächeln, dann meine erste Reaktion ist, sind sie neidisch, weil sie vielleicht auch gerne machen würden oder weil sie dich beneiden, dass du vor der Kamera stehst oder dass du dich da, dass du was Tolles machst. Julia, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, haben wir die Zeit jetzt schon erreicht, dass wir leider zu Ende sind. Ich habe für meine Gäste immer so ein kleines virtuelles Geschenk. Und zwar gibt es den Titel der Folge, den ich mir vorbehalte, und es gibt einen Untertitel, eine Beschreibung der Folge. Und das kann ein Slogan sein, das kann ein Motto sein, das kann ein Satz sein oder ein Wort, was in dem Fall sehr gut zu dir passt und mit dem du die Folge ein wenig verbal dekorieren möchtest.
Ja, mein Lieblingswort in dem ganzen Zusammenhang ist eigentlich, ich brenne für Kindersicherheit.
Wow, ja.
Und das ist auch was, muss ich sagen, das ist mir auch erst als Mutter klar geworden. Ja, ich war früher jetzt nie die so unbedingt Kinder haben wollte oder die immer so mit allen Kindern gerne gespielt hat oder gerne Baby gesittet hat, sondern es ist wirklich so, dass das mit dem Mami-Sein erst mir klar geworden ist, dass man einen Teil seines Herzens da außerhalb trägt und dass man da richtig mitleidet, mitfühlt. Und deswegen wäre es mein Traum, dass die Welt kindersicherer wäre.
Also du hast damit auch zu den vielen Dingen mit dem Horgarten ein kleines Puzzlesteinchen dazu jetzt dem großen Bild hinzugefügt.
Ich hoffe es.
Julia, ich sag vielen, vielen Dank. Und habe mich echt gefreut, dass wir nach der langen Zeit mal wieder Zeit hatten, uns auszutauschen, und es gibt ja so viel zu erzählen. Ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren passiert, und der Horgarten ist da für dich, und lass uns mal ratschen, wenn das nächste Buch da ist oder wenn dann du die großen TV-Show-Bühnen betrittst, was auch immer dann passieren mag.
Es war mir eine Ehre und eine Freude, dass du da warst, und ich freue mich schon, wenn wir uns mal wieder unterhalten.
Sehr gerne. Mai, war das ein schöner Horgarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt mal einen Einblick bekommen in den Alltag einer Notärztin, einer Chirurgin, einer Mama, einer Ehefrau, einer Buchautorin, die mit Freude und Leidenschaft sich dem Thema der Kindersicherheit widmet. Und wenn ihr ein, zwei Ideen mitgenommen habt, dann freuen wir uns darüber. Wenn ihr das Buch lesen, bestellen, verschenken wollt, dann schaut in die Shownotes und wir hören uns zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.